Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Guten Morgen, ihr Lieben, an alle Equippers, ob hier direkt in Mainz oder in Berlin, in Dietzenbach, in Koblenz, in Idstein, Würzburg und in Zürich. Ich freue mich so sehr, dass du am Start bist. Und heute Morgen, wir haben Pfingsten 2026 und wir wollen gemeinsam feiern, dass der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Und darüber wollen wir auch reden an diesem Pfingsten. Darüber will ich predigen. Wir haben eine Predigt, die wir gemeinsam miteinander teilen wollen und auch eine Predigtserie, die wir miteinander beginnen und die heißt Beyond. Jenseits aller Möglichkeiten oder jenseits aller Vorstellungskraft. So ist der Titel heute und ich freue mich so sehr, dass du am Start bist. Und guck mal, wer der Nachbar ist. Schau mal, ob er bereit ist, ob er ready ist. In jeder Location, überall. Es ist wichtig, dass ihr auch dabei seid. Wenn ihr etwas hört, wo du Ja zu sagst, wo du sagst, das ist wirklich etwas, was ich nehmen will, dann kannst du, obwohl ich vielleicht nicht direkt vor Ort bin, dennoch Ja sagen dazu und es nehmen, weil Gott möchte, dass es in deinem Herzen landet und nicht einfach nur in deinem Verstand. Und das Beste, was wir tun können, um unser Herz zu connecten mit uns, mit dem, was wir hören, ist mit unserem Mund. Amen? Das ist eine gute Sache. Ich habe festgestellt, als ich angefangen habe, ich habe die Predigtserie vorbereitet, als wir noch mitten in der Finanz-, der Verwalter-Serie waren, habe ich festgestellt, es gibt sehr viele Überschneidungen zwischen Geld und dem Heiligen Geist. Und das hat mich auch gewundert. Ich dachte, meine Güte nochmal, wie kann das denn sein? Das sind noch zwei völlig andere Kategorien. Aber man muss Folgendes sagen, sowohl der Heilige Geist als auch Geld sind sehr mächtig, sehr kraftvoll und deswegen auch teilweise ein bisschen gefährlich. Und manche Leute sind deswegen vorsichtig geworden, was den Heiligen Geist betrifft. Und es ist so, und ich möchte das am Anfang erwähnen und dann auch nicht mehr die ganze Predigtserie durch immer wieder, sondern einfach heute mal, dass wir das hören. Aber es gibt wirklich viele Christen, die sehr, sehr vorsichtig geworden sind, was den Heiligen Geist betrifft. Und zwar auch deswegen, weil er so ist und diese Ähnlichkeiten, diese Kraft hat, diese Mächtigkeit hat. Und man kann Geld missbrauchen. Und man kann auch den Heiligen Geist missbrauchen. Das kann man auch. Und Christen haben das auch getan, das muss man leider zugeben. Und wie gesagt, das ist geschehen schon damals in der Reformation, damals vor 500 Jahren, als Martin Luther angefangen hat, darüber zu predigen, zu sagen, sola gratia, sola scriptura und all diese Dinge. Und da gab es auch schon eine, wie soll man sagen, eine Art kleine Pfingstbewegung, die aufgebrochen ist. Und die hat er bekämpft, weil er damit nicht einverstanden war. Und man muss da drauf schauen und sagen, das stimmt, teilweise hat er recht, teilweise hat er nicht recht. Und da hat er Dinge gesehen und er hat die genannt und das war nicht unbedingt ein Kompliment. Er hat gesagt, das sind Schwärmer. Aber in diesem Fall war es nicht positiv gemeint, sondern es war ein Vorwurf, ein Kampfbegriff. Und es gab verschiedene Dinge, die, wie soll man sagen, da hat man den Heiligen Geist kennengelernt. Und dann ist man in Dinge reingegangen, zu extrem, würde Luther sagen, und hat damit ein paar andere Sachen vergessen. Zum Beispiel, dass man gesagt hat, oh, man schätzt das, was der Heilige Geist sagt, viel mehr ein, als das, was die Schrift sagt. Aber das würden wir heute gar nicht sagen, sondern wir würden sagen, der Heilige Geist wird der Schrift niemals widersprechen. Das wird er nicht tun. Es ist ja ein Wort, es ist ein Gott. Ja. Und der sich offenbart durch die Schrift, deswegen würden wir das nicht sagen. Oder ein anderer Vorwurf ist zum Beispiel, dass man sagt, ja, Subjektivismus vor Objektivität. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass nur noch das zählt, was ich fühle und was ich erlebe. Und das, was vielleicht objektiv im Wort Gottes steht oder so, das ist nicht so viel wert wie mein Erlebnis. Und da würden wir auch sagen, nee, das stimmt nicht. Aber das ist ein Vorwurf, den man gemacht hat und deswegen hat man die Schwärmer genannt und auch andere Dinge, die teilweise auch nicht wirklich stimmen. Man hat es auch missbraucht, um politische Forderungen durchzusetzen. Das gibt es heute alles auch wieder, komischerweise. Man benutzt etwas und nicht unbedingt auch den Heiligen Geist, aber auch den Heiligen Geist, um bestimmte Dinge zu tun. Damals war das ziemlich krass. Die Gabi und ich, wir waren vor einiger Zeit mal in Münster gewesen und da haben Damals waren das die Täufer gewesen, die haben, und man hat sie dann genannt, die Wiedertäufer, die haben dann in Münster ein eigenes Reich aufgemacht. Man hat das genannt Neues Jerusalem. Und dann haben die sich da hingesetzt und haben eine Diktatur aufgemacht. Das ganze Ding ist dann sehr, sehr blutig geendet und gar nicht gut. Und deswegen haben, wie soll man sagen, Leute, die den Geist lieben, einen schlechten, sehr schlechten Ruf bekommen in dieser Zeit. Aber das soll dir vor allen Dingen zur Information dienen. Vor allen Dingen deswegen, weil du vielleicht dadurch auch verstehst, warum so viele Bücher über den Heiligen Geist und so viele Predigten auch über den Heiligen Geist irgendwie so eine apologetische Schlagseite haben. Das heißt, du hast das Gefühl, da predigt jemand gegen etwas und du weißt vielleicht gar nicht, was gemeint ist. Wieso predigt er gegen etwas? Weil du hast das überhaupt nicht im Kopf, dass das mal passiert ist. Das ist schon 500 Jahre her und nicht jeder weiß das. Und deswegen hat man manchmal das Gefühl, gerade in den letzten Jahrzehnten, in der Zeit, in der wir leben, auch als Pfingstler unterwegs sind und wir lieben den Heiligen Geist von ganzem Herzen, dass da immer wieder Leute sind, die vielleicht sowas sagen wie, ihr seid Schwärmer oder sowas. Ich weiß nicht, ob du das schon mal jemals gehört hast, aber dieser Vorwurf ist manchmal im Raum und manche Prediger predigen dagegen oder sie schreiben dagegen Bücher. Und das muss man einfach so ein bisschen wissen als Information. Aber ich will darauf gar nicht so sehr eingehen, weil erstens bin ich davon nicht betroffen, sondern ich will einfach frisch, fromm, fröhlich, frei einfach in das reingehen, was der Heilige Geist uns zu bieten hat, weil ich glaube, dass wir mehr vom Heiligen Geist brauchen und nicht weniger vom Heiligen Geist. Und wir brauchen auch nicht kontrolliertes in den Heiligen Geist gehen, sondern wir brauchen es, dass wir uns dem Heiligen Geist ausliefern und dass wir ihm Freiheit geben, in unserem Leben etwas zu tun. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist immer wieder zu unterscheiden und zu sehen, okay, die Resultate, die Gott in unserem Leben bringen kann oder bringen will, wir dürfen das nicht eintauschen gegen das, was wir schon gelernt haben, vielleicht durch diese Geschichten. Ist immer wichtig, dass man lernt, oder? Und auf das aufbaut, auf das man schon bereits steht. Und das ist genau, was wir tun wollen. Und die andere Seite ist folgende. Und das, auch das weiß man aus der Geschichte. Man weiß, wenn man das, was der Heilige Geist anzubieten hatte, seiner Kirche, und das abgelehnt hat, dass das ein Vakuum erzeugt hat. Und dieses Vakuum war gefährlich und wurde häufig von dämonischen und bösen Kräften gefüllt, wenn wir dem Heiligen Geist nicht erlaubt haben, obwohl er es wollte, etwas mit unserem Leben zu tun. Wir können also den Heiligen Geist nicht neutral behandeln, sondern wir müssen etwas mit ihm tun. Er gehört, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir Menschen sind, die Christus nachfolgen, wenn wir zu seiner Gemeinde gehören und wenn wir Pfingsten feiern, dann müssen wir etwas mit dem Heiligen Geist tun. Wir können nicht sagen, I don't care, sondern wir müssen eine Entscheidung treffen, was wir mit dem Heiligen Geist tun. Und die Beobachtung ist, was ich gerade sehe, ist, überall auf der Welt, schon seit vielen, vielen Jahren, vielleicht sogar schon seit Jahrzehnten, strecken sich eigentlich alle Denominationen, ob Pfingstler oder nicht, aber sie strecken sich aus nach dem Heiligen Geist. Sogar die katholische Kirche, die evangelische Kirche, sie haben Gemeindeerneuerungsbewegungen und was du dir vorstellen kannst. Und wisst ihr, worum es dabei geht? Um den Heiligen Geist. Weil sie wissen, wenn es nur eine Chance gibt für die Kirche, die jetzt existiert, egal wo, egal in welchem Zustand, dann ist es der Heilige Geist. Nicht irgendwelche modernen Marketingkonzepte oder irgendwelche anderen Sachen, sondern sie wissen genau, es braucht den Heiligen Geist. Und bevor ich zu, heute ist ja Pfingsten, wir wollen über Pfingsten sprechen und da gibt es eine klassische Bibelstelle, nämlich Apostelgeschichte 2, möchte ich noch zwei Bibelstellen vorher vorlesen, um der Sache so ein bisschen einen Kontext zu geben, damit du sehen kannst auch, und das merkst du zum Beispiel in ganz, ganz vielen Predigten, extrem viele Bibelstellen. Warum? Weil man Rechenschaft geben will darüber, der Heilige Geist ist eingebunden in die Schrift, der ist krass eingebunden in die Schrift und man will es auch zeigen, dass man das glaubt. Jesaja, also ich beginne mal klassisch Altes Testament, Jesaja 44, Vers 3. Denn ich werde Wasser auf Durstige ausschütten und das trockene Land mit Bächen bewässern. Ich werde meinen Geist auf deine Nachkommen und meinen Segen über deinen Kindern ausgießen. Ich liebe dieses Bild deswegen, weil der Heilige Geist hat verschiedene Symbole in der Bibel und eins davon ist lebendiges Wasser. Und die Sehnsucht Gottes, wenn wir Durst haben, wenn wir sagen, wir sind trocken, wir brauchen etwas, ist uns etwas zu trinken zu geben. Ich liebe einfach diesen Fakt, dass wenn wir durstig sind, wenn wir sagen, wir brauchen etwas, das Gott gerne geben will. Das ist im Alten Testament und dann finden wir das aufgegriffen, wenn du so möchtest, im Neuen Testament von Jesus, noch vor Pfingsten. Da sagt er, an dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus da und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Das ist interessant. Jesus sagt hier, komm zu mir und trinke. Und dann wird gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir merken, Gott möchte uns etwas zu trinken geben, möchte aber nicht, dass wir es nur für uns trinken, sondern möchte dann, dass wir selber zur Quelle werden für lebendiges Wasser. Und damit wird schon beschrieben, wie der Heilige Geist, was die Art ist, das Wesen ist des Heiligen Geistes. Und dann heißt es, reflektierend in Vers 39, reflektiert Johannes, dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten, also den Heiligen Geist, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Wir können jetzt darüber sprechen, warum die Jünger den Heiligen Geist nicht bekommen haben, erst als Jesus weg war, und Jesus sagt es auch, ich kann euch erst den Geist geben, wenn ich nicht mehr da bin, ist ein Geheimnis, ist wirklich abgefahren, das zu sehen, der Heilige Geist ist da oder Jesus ist da. Und es gibt eine Bibelstelle, ich lese euch vielleicht nachher vor, da heißt es dann, es ist gut, dass ich weggehe, denn dann kann der Geist kommen. Das heißt, der Geist hat so eine krasse Bedeutung, dass sie wichtiger ist oder dass es wichtiger für uns ist als Jesus selbst. Ja. Können wir kaum glauben, ehrlich gesagt. Ich bin auch voll skeptisch, aber wenn es das Wort Gottes sagt, will ich eine Offenheit dafür haben. Amen. Ja. Jetzt lese ich euch vor, Pfingsten. Und auch hier, ich beginne Apostelgeschichte 1, da sagt Jesus, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft. Doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das sagt er dort in Kapitel 1 und dann Kapitel 2, Vers 1. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich, also ist gut, plötzlich, sagen wir mal plötzlich. Plötzlich. Überall in allen Standorten. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Parther, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen und aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie aus zum Judentum übergetretene, Kreter und Araber. Und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten, haben sie sich gefragt. Fragten sie einander. Und dann Vers 13. Doch manche spotteten auch, die sind nur betrunken. Das ist alles. Und ich möchte uns in drei Beobachtungen mit hineinnehmen. Drei Beobachtungen, die wir hier finden können. Das erste, Pfingsten, ist alles andere als gewöhnlich. Pfingsten ändert alles. Es heißt hier in Vers 12, hier ganz am Ende, erstaunt und verwirrt. Sie wussten nicht, erstaunt und verwirrt, beides. Also auf der einen Seite, oh, ja. Also irgendwie so eine Mischung aus, ich weiß nicht genau, und gleichzeitig, wow, was ist da los? Was mag das bedeuten? Was heißt das eigentlich? Fragen sie einander. Doch manche spotteten auch, die sind nur betrunken, das ist alles. Es ist interessant, was der Heilige Geist tut. Was für eine Disruption der Heilige Geist bringt. Manche Christen sind so krasse Ordnungsfanatiker, dass sie den Heiligen Geist nicht mehr erkennen können. Weil manchmal bringt eben der Heilige Geist genau das Gegenteil von dem, was wir erwarten. Statt einen geordneten Gottesdienst, das volle Programm durcheinander. Und ich meine, come on, wenn eine Zeitung schreibt, ich glaube, die waren alle betrunken, dann würden wir uns alle in Grund und Boden schämen und sagen, was haben wir falsch gemacht in diesem Gottesdienst? Aber der Heilige Geist muss sich gefallen lassen, den ersten Gottesdienst, den er geschmissen hat, hat zur Folge gehabt, dass zumindest einige gedacht haben, die sind nur betrunken. Und das Interessante, was ich finde, ich meine, da geschieht etwas so Gewaltiges. Und die Leute fragen, sie sind verwirrt und erstaunt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sagen sie, das ist eigentlich völlig Blödsinn, das ist einfach nur betrunken. Du kannst dabei sein, der Heilige Geist wirkt und es dennoch verpassen. Das ist das Erste, was ich gesehen habe. Du kannst im selben Raum sein, du kannst mit der ganzen Kirche am Start sein. Der Heilige Geist wirkt gewaltig, spricht, tut Wunder, mächtig. Und du verpasst es trotzdem. Das ist möglich, im selben Raum zu sein und dennoch zu verpassen, was Gott tut. Das ist erstaunlich. Und das ist hier beim ersten Mal eine der heftigsten Situationen überhaupt auch passiert. Und die Sache ist die, die Jünger, die dabei waren, die da am Start waren, die vom Heiligen Geist mit Feuerflammen ausgestattet worden sind, über die der Heilige Geist gekommen ist. Ich habe mich gefragt, was die überhaupt qualifiziert hat, dabei zu sein. Was sie überhaupt irgendwie, was waren sie überhaupt für Besonderes? Was waren sie irgendwie, das muss ja so sein, wenn der Heilige Geist kommt. Ich meine, der Geist des lebendigen Gottes, der dabei war bei der Schöpfung, der über der Dunkelheit geschwebt oder gebrütet hat, gewartet hat, bis Gott spricht, der alles tun kann. Er hat doch bestimmt, Jesus hat doch die Elite der Elite ausgesucht auf der ganzen Welt, hat ein Casting gemacht, DSDS ist gar nichts, sondern ein Weltcasting von den Besten, nicht Sängern in dem Fall, sondern Jüngern. Was es bedeutet, der beste Jünger der Welt zu sein. Was hat er gemacht? Er ging in ein kleines Ort, 400 Meter unter dem Meeresspiegel, Kapernaum, um dort irgendwelche Fischerfamilien auszuwählen. Irgendwelche Leute, du glaubst doch nicht, dass das die Besten der Besten der Besten waren. Das waren, wenn du so willst, irgendwelche Leute. Und Jesus hat sie ausgewählt. Was macht sie besonders? Sie haben Ja gesagt zu Jesus. Das hat sie besonders gemacht. Sie waren bereit, Jesus nachzufolgen und dem Heiligen Geist zu folgen und Ja zu ihm zu sagen. Und das ist die ganze Qualifikation, die Gott sucht bei uns. Sind wir bereit, Ja zu sagen? Du und ich, wir sind nichts Besonderes. Aber der Heilige Geist, wenn er kommt, er stattet uns aus und rüstet uns aus und macht uns zu etwas Besonderem. Amen. Ich möchte kurz sagen, was es bedeutet. Das ist die Frage, die hier gestellt wird von den Verwirrten und Erstaunten. Die haben gesagt, was mag das bedeuten? Und ich möchte euch ein paar Punkte nennen und es nur ganz schnell nennen, damit du weißt, das ist, was hier passiert ist, ist nicht, verstehst du, wir haben ja manchmal so innere Glaubensfesthierarchien. Ganz oben ist Weihnachten, weil da gibt es am meisten Geschenke. Dann irgendwie Ostern, weil da darf man Ostereier suchen. Und bei Pfingsten machen wir nichts. Und deswegen schätzen wir vielleicht Pfingsten so als drittwichtigstes Fest ein, wenn wir Glück haben, weil manche sagen dann, Vatertag ist noch wichtiger, weil da der Vater, was auch immer. Ich kann es ja nicht gesagt. Ich kann euch aber versichern, dass Pfingsten eines der wichtigsten Dinge ist, die jemals geschehen sind und alles verändert haben. Weil das ist die Frage: Was mag das bedeuten? Was ist hier passiert? Und ich möchte euch kurz ein paar Konsequenzen nennen. Und wenn du so willst, sind so ein bisschen vielleicht auch theologisch, aber sie haben Impact auf die Welt. Pfingsten zeigt darauf, es zeigt, sagt nicht, ey, Pfingsten ist wichtig, sondern das, was passiert ist, ist wichtig und die Auswirkung, dass der Heilige Geist gekommen ist, hat Folgendes zur Bedeutung. Nummer eins, jeder kann zu Gott kommen. Jeder kann zu Gott kommen, absolut jeder. Niemand ist ausgeschlossen. Es ist vollkommen egal, woher du kommst. Es ist vollkommen egal, wie schlimm dein Leben vorher war oder wie viel Geld du verdient hast oder ob du aus der letzten Familie, aus der ersten Familie oder aus einer schwarzen oder einer weißen oder einer roten oder was weiß ich Familie gekommen bist. Völlig wurscht. Jeder kann zu Gott kommen. Und es gibt keine Person, die zwischen dir und Gott steht. Du kannst zu Gott kommen. Der Heilige Geist ermöglicht es dir, direkt mit dem Vater in Verbindung zu kommen. Das ist absolut revolutionär. Das war bis zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Aber mit dem Heiligen Geist ist es möglich für jede Person, für jedes menschliche Wesen auf diesem Planeten zu Gott zu kommen. Das ist das Erste. Das ist schon richtig powerful. Das heißt, oder man würde sagen in der Theologie, das Priestertum aller. Wir alle können zu Gott kommen. Das Zweite ist die Umkehrung, ich habe es mal so genannt, die Umkehrung von Babel. Genesis Kapitel 11, da haben sich die Menschen damals vorgenommen, wir wollen groß sein. Und was soll das Zeichen sein dieser Größe? Es soll sein, wir bauen eine Stadt, wir bauen einen Turm in diese Stadt hinein und der wird so gewaltig sein und uns wird nichts unmöglich sein. Und dann kommt Gott und schaut, was sie tun und verwirrt die Sprachen und sagt, diese Art von Einheit ist nicht die Art von Einheit, die gut ist, die richtig ist, die göttlich ist, die mit mir kompatibel ist. Sie ist böse. Aber hier sehen wir etwas ganz Besonderes. Der Heilige Geist kommt und all die verschiedenen Sprachen, die existieren, der Heilige Geist kommt und übersetzt diese Sprachen und bringt wieder neue Einheit, weil das ist Gottes Herz, dass wir wieder vereint werden in ihm. Gott kehrt Babel um und alles, was damit zu tun hat, den Fluch nimmt er weg durch den Heiligen Geist. Die Länder, die Völker müssen nicht mehr voneinander getrennt sein. Einheit ist möglich. Drittens, echte innere Veränderung statt äußere Religion. Was Gott möchte, ist nicht, dass wir uns nur richtig korrekt verhalten. Dass wir das Richtige machen, das Richtige sagen, dass wir die Regeln kennen. Und dann aus Versehen, wenn wir dann doch betrunken sind, vielleicht doch das Falsche machen. Weißt du, und dann kommt heraus, was wirklich in unserem Herzen ist, was Alkohol wahrscheinlich tut und Geld und andere Dinge aus uns herausholt. Aber was der Heilige Geist tun will Und das wird uns schon gesagt in Hesekiel, was er will unsere Herzen verändern. Er will etwas von innen tun und nicht von außen. Und das ist so besonders, und viele Christen haben das noch überhaupt gar nicht gecheckt, dass sie nicht Christsein spielen müssen, sondern dass sie Christ sein dürfen, weil der Heilige Geist sie verändert. Das ist so viel entspannender. Ich sage euch, es ist noch viel entspannender, die ganze Sache. Viertens, und das finde ich auch total abgefahren, was der Heilige Geist hier tut, das ist, wenn du so möchtest, hier Pfingsten ist der Beginn einer weltweiten Missionskampagne. Einer weltweiten Missionskampagne, und dass es einen Gott gibt und dieser eine Gott alle Menschen liebt. Und das Krasse ist, vor 2000 Jahren hat das gestimmt, und das Krasse ist, stimmt heute immer noch. Und keine einzige Sprache ist ausgeschlossen. Und man kann überhaupt nicht sagen, das passt nicht zu dieser Kultur, sondern Jesus Christus, der Heilige Geist und der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und alles, was uns offenbart wird, das ist nicht für die Juden und für die Christen und sondern es ist für die ganze Welt. Hat Jesus hier etwas, was er ausgießt. Fünftens, Freiheit und Würde für jeden einzelnen Menschen. Freiheit und Würde, das ist, wo der Geist ist, da ist Freiheit. Das ist, was die Wahrheit ist. Wisst ihr? Und da heutzutage sagen die Leute, der Humanismus oder die Aufklärung oder sowas, die haben all diese Dinge gebracht. Ich sag euch, vergesst das. Der Ursprung ist das Wort Gottes, der Ursprung ist der Heilige Geist. Er hat Würde und Freiheit zu den Menschen gebracht. Sechstens, Gott macht uns zu Partnern seiner Neuschöpfung. Die Bibel sagt, dass es eine neue Schöpfung geben wird, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Gott hat darin nicht, wie soll ich sagen, den Plan für uns, die Aufgabe für uns, dass wir darauf warten, sondern dass wir Teil sind dieser Neuschöpfung. Dass wir partnern mit ihm zusammen, das zu tun. Das ist vielleicht zu krass für uns, aber durch den Heiligen Geist ist es möglich. Durch den Heiligen Geist können wir Dinge tun, die einen Wert haben für Gott. Und zwar nicht nur für den Augenblick, sondern für Ewigkeit. Und etwas Veränderung bringen in sein Reich und zu anderen Menschen. Siebtens, es ist eine Anzahlung für die Ewigkeit. Dass der Heilige Geist ausgegossen ist, ist eine Anzahlung für die Ewigkeit. Wir leben nicht nur für dieses Leben. Wir leben nicht nur für diesen Augenblick. Sondern wir haben ein Leben darüber hinaus. Und der Heilige Geist zeigt unserem Geist, dass das so ist. Dass wir dem Glauben schenken können. Dass wir uns damit connecten können. Dass wir in dieser Hoffnung leben können. Und dass nicht alles vorbei ist mit dem, was wir hier tun. Das ist schon ziemlich gut. Das ist, was der Heilige Geist tut. Und das ist gewaltig. Das ist, was soll man sagen, das bringt Freude und Kraft zu den Menschen. Das ist schon so viel wert. Und dann möchte ich die zweite Beobachtung mit euch teilen. Und das ist interessant. Ich habe das zuerst genannt, Gottes Rhythmus. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist Gottes Algorithmus. Und es gibt ein Konzept. Und ich habe das genannt, es gibt ein Konzept in der Bibel. Es ist dieses Konzept von Frühregen, Spätregen. Und das ist das, was wir hier lesen. Und das ist das, was hier geschieht. Und das ist eine Metapher. In Israel gab es zwei Regenzeiten. Und dazwischen war eine lange Trockenzeit. Und zwar gab es eine Regenzeit. Der Frühregen war im Oktober, November. Das ist ein bisschen komisch, ja. Also ja, bei uns ist spät im Jahr Oktober, November, aber die Zeiten werden manchmal anders gemessen. Oktober, November war der Frühregen, und der war notwendig, damit gesät werden konnte, weil sonst war der Boden zu hart. Der Regen kam, der Boden war ready für die Saat. Man konnte aussehen. Dann kam eine lange Trockenzeit, Sonne kam und so weiter, aus das Wasser, was da wurde, dann gebraucht für die Pflanzen, für die Saat, die da war, die ging auf. Und dann kam im März, April der Spätregen. Und der hat nochmal dafür gesorgt, dass die Saat, die da war, die angewachsen war, dass sie nochmal richtig Saft bekam, dass sie nochmal richtig Wasser bekam, was sie gebraucht hat, um dann geerntet zu werden. Man wusste das, und man war abhängig von dem Frühregen und von dem Spätregen. Wenn eines davon nicht gekommen war, war man aufgeschmissen. Das war notwendig für das Leben. Und wir finden dieses Bild in der Bibel ziemlich häufig, zum Beispiel auch in Joel Kapitel 2. Und es ist interessant, weil Joel Kapitel 3 ist das, was dann Petrus nimmt, um zu predigen über den Heiligen Geist. Da wird also eine Metapher verknüpft mit etwas an dieser Stelle. Und ich glaube, viele glauben das, dass hier ein Bild benutzt wird für das, was Gott tut, im Groben. Und das, was wir hier lesen in Apostelgeschichte 2, das ist der Frühregen. Das ist das Erste, was es braucht. Der Heilige Geist kommt zum allerersten Mal, wird ausgegossen über alles Fleisch. Und dann gibt es eine zweite große Ausgießung, in der wir immer noch leben, die wir beobachtet haben, die seit 120 Jahren stattfindet. Und das ist, was geschehen ist damals in Wales oder in der Azusa Street,
Und eine Erweckung, die bis heute andauert, wenn du so möchtest. Noch einmal ist der Heilige Geist gekommen. Und Hunderte von Millionen von Menschen sind zum Glauben gekommen seit dieser Zeit. Und immer noch leben wir in dieser Zeit. Und es ist interessant. Und ich frage mich auch oft so, weil die Bibel sagt, dass er seine Pläne durchbringt. Ich denke mir, Gott, wie machst du das? Wie machst du das? Ich bin so schwierig. Ich sage so häufig nein oder sage, ich weiß nicht oder keine Ahnung, was für Sachen. Und die Leute, die ich kenne, sind alle so schwierig. Und damit meine ich euch. Und ich denke so, wie kann das geschehen? Und ich bin so, und das Interessante ist, Azusa Street. Und da habe ich mal geguckt, wer war der verantwortliche Pastor dort? Und das war so ein Typ namens William Seymour. Und William Seymour war ein Schwarzer. Und wenn du weißt, Anfang des 20. Jahrhunderts, ein Schwarzer zu sein in den USA war nicht leicht. Es gab offiziell vielleicht keine Rassentrennung mehr, aber praktisch wurde das noch so gelebt und umgesetzt und so. Und man muss sagen, er war der Pastor, der diese Erweckung entstand. Das ist schon krass. Und er war noch behindert, er war auf einem Auge blind. Also er war noch nicht mal irgendwie vollkommen fit oder so etwas. Und wir fragen uns, woher hat er das bekommen? Ist es einfach so gewesen? Nein, man kann dann lesen, er war auf einem Bible College, Bethel hieß das, Bethel Bible College. Das wurde gegründet von einem Typ namens Charles Fox Parham. Und zwar genau 1900 wurde das gegründet von ihm. Und im Dezember 1900, da hat Parham seinen Studenten eine Aufgabe, gab 40 Studenten, haben gerade erst angefangen, waren noch nicht viele da, hat eine Hausaufgabe gegeben und gesagt, sie sollten aus der Apostelgeschichte herleiten, was die biblischen Zeichen sind von Geistestaufe. Und das ist interessant. Und das haben die dann gemacht. Man muss Folgendes sagen, der William Seymour, der durfte an dem Unterricht gar nicht teilnehmen. Der saß außerhalb des Unterrichtsraums und durfte durch einen Türspalt zuhören. Das ist, was er durfte. Er war auch selbst gar nicht getauft im Heiligen Geist. Er hat es nur gehört, dass es möglich ist. Am 1. Januar 1901, also das Jahrhundert hat gerade gewechselt, Klick, bat eine Studentin, die waren da irgendwie zugelassen, warum auch immer, Agnes Osman hieß die, sie bat ihren Leiter Parham, ihr die Hände aufzulegen und für den Heiligen Geist zu bitten. Und sie bekam ihn. Und sie sprach, so hat man es aufgezeichnet, eine Sprache, die sie nicht sprechen konnte, nämlich Chinesisch. Was ziemlich krass ist. Und dann denkst du, ja, das ist schon krass, was da passiert. Ah, okay, was Gott da tut. Und Seymour hat das gesehen und wurde dann eingeladen zu dieser Kirche in der Azusa Street in Los Angeles und hat dann, obwohl er das alles noch nicht erlebt hatte, aber geglaubt hat, angefangen zu predigen. Und dann ist eine Erweckung ausgebrochen, 3 Jahre lang, sind Leute gekommen, in Scharen haben sich bekehrt. Der Heilige Geist hat ein Riesenwerk getan und eine Erweckung ist ausgebrochen, überall auf der Welt, bis heute. Und du denkst, oh, das ist schon beeindruckend. Aber ich habe gedacht, das geht noch weiter. Folgendes ist passiert. Am selben 1. Januar 1901 sang Papst Leo der 13., der Papst der katholischen Kirche, im Vatikan feierlich das Lied Veni Creatio Spiritus, komm Schöpfer Geist. Das ist, was er gesungen hat. Und weihte das 20. Jahrhundert dem Heiligen Geist. Warum tat er das? Weil eine Nonne ihm schrieb, ihr Name war Elena Guerra. Und sie flehte den Papst an, aus Italien kam die. Sie flehte den Papst an, dass die Kirche sich erneuern möge im Heiligen Geist. Und darum bittet, dass eine neue Pfingstausgießung stattfinden möge. Ist das nicht abgefahren? Am 1. Januar 1901 sang dieser Mann dieses Lied. Und dann habe ich gedacht, das muss ein krasses Lied gewesen sein. Ich will mal gucken, was da passiert und so. Aber kannst du dir das vorstellen, was der Heilige Geist hier tut? Der Heilige Geist benutzt eine alte Nonne, eine junge Bibelschülerin, einen Rassisten. Parham war ein Rassist. Er war mit dem Kuckucksklamm unterwegs. Wir wollen es gar nicht glauben und so. Wir denken, wie kann das sein? Aber Gott benutzt merkwürdige Gestalten. Einen Papst und einen behinderten Schwarzen, um seinen Heiligen Geist auszugießen und den Spätregen freizusetzen in dieser Welt. Du sagst, wow, jenseits aller Vorstellungskraft. Du denkst dir, wow, was Gott, was tust du hier? Aber ich habe mir gedacht, ich will mal gucken. Und weißt du, manchmal denken wir vielleicht, der Heilige Geist benutzt irgendwie willenlose Marionetten, die irgendwie in die er hineinkommt, so irgendwie Superman-like, ist der Geist da und dann tun wir irgendwas. Nein, er benutzt Menschen, die bereit sind, Ja zu sagen zu dem, was er vorhat. Und es kann sein, Gott benutzt einen Brief, Gott benutzt ein Lied, Gott benutzt ein Gesang, den du singst. Gott benutzt, dass du Amen sagst und vor einer geschlossenen Tür sitzt. Gott benutzt, dass du gehorsam bist und Ja sagst zu einer Predigteinladung. Gott benutzt das, um etwas zu tun mit seinem Heiligen Geist. Du sagst, wow, er benutzt eine Bibelarbeit. Die Zerbrochenheit eines Mannes, der nicht wusste, wohin mit seinem Leben. Um etwas zu tun. Was hat der Papst damals gesungen? Habe ich mich gefragt, was war das wohl für ein Lied? Und dann bin ich auf Folgendes gestoßen und da habe ich gedacht, wow, das ist ja, muss ein krasses Lied gewesen sein. Und es war 1200 Jahre alt, ein 1200 Jahre altes Lied, was er ausgesungen hat über den 20. bis 20. Jahrhundert und es geweiht hat dem Heiligen Geist. Und ich habe herausgefunden, der Autor dieses Liedes war ein Mann namens Rabanus Maurus. Rabanus Maurus war der Erzbischof von Mainz. Und dann denkst du dir, wie krass ist das? Was tut Gott? Was tut Gott? Kannst du dir vorstellen, wie der Heilige Geist über Kontinente hinweg, über Sprachen, über Geschlechter, über Hautfarbe, über Stände und schließlich über die Jahrhunderte hinweg wirkt? Und ich möchte dir heute sagen, Gott möchte genau das Gleiche auch durch dein Leben tun und dich benutzen. Ist es nicht großartig, das zu wissen und das zu sehen? Wow! Ich bin ganz begeistert. Er will wirksam werden. Und da sind wir schon beim dritten Punkt. Und er wird wirksam werden in deinem Leben. Das Problem ist manchmal, dass wir es nicht erkennen, dass wir es nicht sehen. Aber ich muss wirklich sagen, dass Apostelgeschichte 2 eine gewisse Extrovertiertheit hat in der Bibel. Es ist herausgestellt, wie soll man sagen? Vers 4, und alle Anwesenden, hier steht nochmal, alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen gab. Ja. Es war so, als ob der Heilige Geist eine Sache sicherstellen wollte, dass du wirklich verstehst, ich bin da. Ja. Und manchmal, einer der größten Struggles von so vielen Christen ist immer wieder, dass sie den Heiligen Geist bekommen haben, aber ihn so benutzen, als ob, weiß auch nicht, als Ersatztank. Dass sie sagen, na, wenn ich nicht mehr kann, dann bete ich, Heiliger Geist, hilf mir. Statt zu verstehen, er möchte mit dir zusammen richtig Gas geben. Dir alles geben, was du brauchst. Es ist wie das Thema Geld. Ich habe es vorhin gesagt. Wir gucken es nicht an. Wir sperren es irgendwie aus, weil wir Angst haben davor, verachten es, machen es klein, was auch immer. Und beim Heiligen Geist ist es vielleicht nicht ganz so, weil wir wissen ja, der Heilige Geist ist heilig, wie der Name schon sagt. Aber irgendwie sind wir dann auch so ein bisschen zögerlich und denken so, oh, ist er überhaupt da? Wirkt er in meinem Leben? Ich möchte dir sagen, er wirkt in deinem Leben. Er ist da in deinem Leben. Und was die da herausgefunden haben bei der Bibelarbeit vor 120 Jahren ist, da gibt es einen Beweis, dass er da ist und er gibt dir eine neue Sprache. Und ich weiß, bei manchen Christen, die haben da ein bisschen Angst vor, wenn man sowas predigt, weil die sagen, oh, ich weiß nicht, bei mir ist es anders und so. Ah, es kann sein. Vielleicht hast du so viel Glauben, dass du gar nicht das brauchst. Gott sagt zu dir, du brauchst es gar nicht, um das zu wissen. Weil letztens geht es darum, bei dieser Sprache, nicht, dass du die ganze Zeit diese Sprache sprichst, sondern es geht darum, dass du verstehst, der Heilige Geist ist da in deinem Leben. Und das ist das Geheimnis, dass wir mit dem Heiligen Geist umgehen. Es ist nicht so wichtig, ob der Heilige Geist, oft sind wir so, wenn wir etwas von Gott wollen, dann muss er laut sprechen und groß und eindrücklich. Wir müssen Folgendes wissen, der Heilige Geist lässt sich auf sowas überhaupt nicht ein. Ihm ist es völlig egal, was deine Erwartungshaltung sind. Er spricht einfach. Und manchmal sind wir so laut und so auf das Große ausgerichtet, dass wir das kleine, leise Flüstern des Geistes nicht hören können. Aber er wird nicht, weil du oder ich, weil wir Angst haben, weil wir dumm sind, weil wir weghören, wird nicht uns den Gefallen tun und andauernd widerreden. Er ist der Heilige Geist. Manchmal verpassen wir, wenn er redet, weil er weiß, dass wir das sind, aber er möchte, dass wir uns vorbereiten, dass wir ready sind, dass wir uns ausrichten auf ihn, dass wir sagen, ja, danke, dass du sprichst. Ich möchte nur drei Sachen weitergeben. Er ist wirksam, indem er dein Helfer ist. Wie wird er wirksam? Und Jesus hat das mal gesagt. Er hat gesagt in Johannes 16, Vers 7, doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachverwalter, das ist eine krasse Übersetzung, der Sachverwalter, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und das ist dieses Versprechen. Er sagt, wenn ich gehe, ihr braucht diesen Sachverwalter, ihr braucht diesen Tröster, diesen Parakletos, diesen Helfer. Ihr braucht den, der euch vertritt. Ihr braucht den unbedingt, dringend. Ihr könnt nicht das, was ich mit euch vorhab, tun, ohne diesen Geist. Und das Outcome, also das, was rauskommt bei dem Heiligen Geist, kannst du auch messen. Kannst du selber messen an Frieden, Freude. Das ist, was die Bibel sagt. Und auch Gerechtigkeit in deinem Herzen. Es kommt vom Heiligen Geist, nicht von anderen Sachen. Und wisst ihr, den Heiligen Geist in unserem Leben wirksam werden zu lassen, hat ganz viel mit Jesus zu tun. Wir müssen wissen, beides ist Gott, ist ein Gott. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, so hat er sich offenbart. Und gleichzeitig sind Jesus und der Heilige Geist eigenständige Personen. Und das, was Jesus getan hat, war notwendig, damit der Heilige Geist kommen kann. Ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Jesus musste tun, was er getan hat, nämlich am Kreuz für unsere Schuld zu sterben. Und dann musste dieses Blut wirksam werden in unserem Leben, nämlich durch Vergebung, Wiederherstellung, Versöhnung mit Gott. Das sind ganz wichtige Dinge, die passieren. Und dann, wenn das wirksam wird, indem wir dann Jesus aufnehmen, wenn wir Jesus aufnehmen in unser Leben, das wird nicht automatisch wirksam, er ist gestorben und es wird automatisch wirksam, sondern wir müssen Jesus aufnehmen in unser Leben. Wir müssen sagen, Jesus, wir erkennen das an, was du getan hast. Und noch mehr, wie erkennen wir das an, indem wir ihm die Herrschaft geben über unser Leben. Wir geben ihm nicht irgendeine Position, wir sagen nicht einfach so anerkennungsmäßig so, ja, wir erkennen an, der Zinssatz beträgt momentan 2,5%, was hat das mit mir zu tun, sondern wir erkennen an, das ist die Realität, die du hast, geschaffen hast für mein Leben. Okay, das ist die Bekehrung. Und wenn wir das tun, dann wird das, was Jesus getan hat, wirksam in unserem Leben und wir geben ihm die höchste Priorität und das ist dann das Größte, was dann passiert ist, nach Vergebung, Wiederherstellung, unserer Identität mit Gott und all diesen Dingen, was dann passiert, Versöhnung mit Gott, Zugang zum Vater, dann kommt vielleicht das größte Geschenk, was er uns machen kann, nämlich er gibt uns die Möglichkeit, den Heiligen Geist anzuziehen, zu empfangen. Das ist das Größte, was wir bekommen. Von Jesus. Jesus ist es quasi ein Paket. Dann haben wir dieses Ding. Wir bekommen den Heiligen Geist und wir können mit diesem Heiligen Geist anfangen, in Partnerschaft zu leben. Und viele Leute machen den Heiligen Geist so ein bisschen sehr eindimensional, weil sie sagen, ja, das Leben, was Jesus von uns abverlangt, da er am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden, sollen wir ja dann als Resultat, bis dahin sind wir Sünder gewesen, aber dann haben wir Jesus angenommen und dann sollen wir nicht mehr sündigen. Und das ist ziemlich schwierig. Das ist ehrlich gesagt ein Ding der Unmöglichkeit. Und wir tun unser Bestes und so und dann merken wir, wir kriegen es nicht hin und dann sagen wir, okay, dann ist der Heilige Geist wahrscheinlich dafür da, um uns moralisch und so zu unterstützen, da irgendwie hinzukommen. Und dann wird auf einmal der Heilige Geist zu einem Art moralischer Stütze für unser Leben, auch wenn wir ihm Kraft oder so zugestehen und sagen, aber letztlich ist es irgendwie, ist der Heilige Geist ein Ermöglicher von diesem hohen Standard. Das ist aber viel zu kurz gegriffen. Viel zu wenig, sondern was der Heilige Geist eigentlich tun will mit uns, ist, er will mit uns leben. Er will das Leben, das ganze Leben, was er für uns bereit hat, was Jesus für uns ergriffen hat, will er ausschütten in unser Leben, in die Realität, die zerstörte Realität unseres Lebens hinein. Das ist, was er eigentlich tun will. Er kommt zu uns, er verbindet sich mit uns, damit wir das größte Abenteuer unseres Lebens leben können, nämlich zusammen mit dem Heiligen Geist. Das größte Abenteuer besteht nicht darin, maximale, abgefahrene Sachen zu tun, sondern dem Heiligen Geist Raum zu geben und zu sehen, was er tun will. Es ist Kraft, die uns der Heilige Geist gibt. Es ist Kraft, es wird immer wieder davon gesprochen. Es wird dann manchmal, ich habe das gelesen, in ganz vielen Theologien, wird dann gesagt, ist der Heilige Geist Kraft oder Person? Und er ist Person, ja. Aber was er uns gibt primär, ist Kraft. Und ich habe mal Folgendes überlegt, es gibt ja die Frucht des Geistes. Und Frucht des Geistes ist zum Beispiel Liebe, Frieden, Freundlichkeit, solche Sachen, Disziplin und so weiter. Und wir Christen nehmen das manchmal so und schauen das an und sagen, ja. Und dann glauben wir zum Beispiel, dass wenn wir
Wenn wir, indem wir das anschauen, müsste das in unserem Leben sein. Und dann versuchen wir sozusagen, diese Dinge auch schon mal so herzustellen. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktionieren soll. Alleine schon der Gedanke überfordert mich, metaphysisch darüber nachzudenken, wie das genau geht. Aber etwas hat mir geholfen, ein Gedanke. Wenn du zu einem Kirschbaum gehst, habe ich gedacht, müsste ja dann eigentlich so sein. Du gehst zum Kirschbaum, zu einem Stamm vom Kirschbaum und schließt dort einen Wasserhahn an, dann müsste ja da eigentlich Kirschwasser rauskommen. Und beim Apfelbaum Apfelsaft, oder? Ist ja logisch, weil der Kirschbaum, der bringt Kirschen hervor und der Apfelbaum bringt Apfel. Logisch, aber ich habe festgestellt, das stimmt gar nicht. Das ist dasselbe Zeug, was in dem Stamm drin ist. Weiß nicht, was das für ein Saft ist, aber es ist irgendein Saft, der dann erst in der Frucht zu einer Kirsche wird oder zu einem Apfel. Erstaunlich. Es ist dieselbe Kraft, die in uns eine Frucht hervorbringt. Und ich möchte sagen, ihr Lieben, wenn du hin und wieder mal da stehst und denkst dir, das war nicht freundlich, das war nicht liebevoll, der Heilige Geist bestimmt böse mit mir, ist bestimmt nicht mehr da. Wir wissen, der Heilige Geist zieht sich ja krass schnell zurück. Dann wenn wir ganz schnell irgendwie, oh. Aber dann erinnere dich nicht daran, dass es dein Vermögen ist, diese Frucht zu bringen, sondern es ist der Heilige Geist, der diese Frucht bringt. Gib, tu Buße, tritt einen Schritt zurück und sag, aber jetzt, Heiliger Geist, zeig mir, wie es geht. Statt davor wegzulaufen und zu glauben, dass du das schaffst. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, dass wir Kraft bekommen. Und der Heilige Geist es tun will in uns. Und das ist vielleicht eines der wichtigsten Dinge, die wir wissen. Du kannst den Heiligen Geist hören. Ich weiß gar nicht, was ich dazu zitieren kann. So vieles lässt sich dazu sagen. Wir haben 1. Korinther 2, Vers 12. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Wir haben den Geist, damit wir kennen können. Oder, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Er ist da. Es ist der Geist, der lebendig macht. Der Geist Gottes ist da. Wir können ihn hören. Und er tut es eben anders. Es ist eine andere Sprache, als wie wir sprechen. Und oft ist es so, dass er auf subtile Weise durch unsere Gedanken, durch Empfindungen, durch uns spricht und zu uns redet. Das Einzige, was wir brauchen, damit der Heilige Geist wirksam wird in unserem Leben, ist, dass wir ihm Raum geben, dass wir Ja sagen zu dem, was er sagt. Ja, Heiliger Geist. Und auf ihn achten. Er ist da. Er ist da. Er ist in deinem Leben. Achte auf ihn. Was er sagt, wie er sich... Und beginne zu hören, auch die kleinsten Worte, die kleinsten Regungen. Was bedeutet das? Geh in dieses Abenteuer hinein. Was auch immer er dir zeigt, folge dem und sieh, wo das hinführt. Vielleicht wirst du dich auch manchmal täuschen. Aber das macht nichts. Das ist gar nicht so schlimm. Dann wirst du, oh, das war jetzt keine gute Idee, das war jetzt irgendwie so von mir. Ah, das war nicht der Heilige. Kannst du dann mit dem Heiligen Geist auch drüber reden? Das hat nicht so geklappt. Was wir brauchen, um zu Gott zu kommen, deswegen finde ich das so wichtig. Das, was wir gelesen haben aus Jesaja 44. Er möchte denen, die Durst haben, zu trinken geben. Weil in Johannes 7, 37, das haben wir schon gelesen, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Am Ende möchte ich gerne mit euch ein Gebet beten. Und ich habe das von ein altes Gebet genommen, weil ich dachte, wow, das ist immer gut. Leute mit Erfahrung. Und so nehme ich mir dieses Gebet von der Hildegard von Bingen. Und lass uns gemeinsam beten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Überall, in allen Standorten. Lass uns gemeinsam beten. Heiliger Geist, unser Atem, schenke uns Leben. Heiliger Geist, unser Balsam, heile die Wunden. Heiliger Geist, unser Feuer, wärme die Herzen. Heiliger Geist, unser Licht, erhelle unseren Weg. Auf dass alle Welt dich preise, durch Jesus Christus, unseren Retter und Herrn. Amen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.